Die Digitalisierung ist im Alltag nicht mehr wegzudenken und so wundert es nicht, dass immer mehr junge Menschen sich auch für E-Sport begeistern. Dahinter verbirgt sich kurz gesagt ein Video- oder Computerspielwettbewerb. Gespielt wird fast alles auf PC oder Konsole, nicht nur Sportgames wie zum Beispiel FIFA, sondern auch Taktik- und Rollenspiele. Eltern- und Jugendschutzverbände sind skeptisch. Sie sehen ein zu hohes Suchtpotenzial für die Jugendlichen, die stundenlang an ihrem Computer daddeln. Seit Jahren machen sich die Spielehersteller und auch der Verband der deutschen Gamesbranche insgesamt stark dafür, dass E-Sport als Sportart durch Sportverbände und Politik anerkannt werden. Macht das Sinn? Ist der Wunsch noch gerechtfertigt? E-Sport, unser Thema heute in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Und wie immer können Sie sich an unserer Sendung beteiligen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an zursache@wellenord.de oder rufen Sie uns kostenlos an unter der Nummer 08000 96 66 66. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Michael Frömmter. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. E-Sport heißt ein Trend unter Jugendlichen, der sich wachsender Beliebtheit erfreut. Wichtig bei dieser Art von Computerspielen, die Teilnehmer können zwar bei sich zu Hause sitzen, müssen aber im Team oder einzeln gegeneinander antreten. Besonders gefragt sind deshalb Teamgeist und Wettbewerb. Aber ist das schon Sport im herkömmlichen Sinne? Darüber wollen wir heute in zur Sache sprechen und dazu begrüße ich als Experten Jana Möglich von der Initiative zur Förderung der Spielbranche in Schleswig-Holstein, den Landtagsabgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen Rasmus Andresen, Carsten Bauer vom Landessportverband, er ist Geschäftsführer der Sportjugend Schleswig-Holstein und Uli Thondorf, er ist Bildungsreferent bei der Aktion Kinder- und Jugendschutz in Schleswig-Holstein. Ehrlich gesagt, ich habe bei der Vorbereitung der Sendung nicht damit gerechnet, dass da so viele Leute sich melden. Wir haben also wirklich hunderte Zuschriften auf verschiedenen Wegen. Und ich gebe einfach mal so einen kleinen Überblick. Da ist die ganze Bandbreite drin, über die wir eigentlich auch diskutieren. Da schreibt also ein Kritiker zum Beispiel am E-Sport: Als Sportlehrer muss ich künftig eine Unterrichtsreihe E-Sport im Computerraum durchführen. Das fördert bei unseren Kindern eher die Fitness als die Fitness. Dann ein Befürworter, der schreibt: Computerspiele, nicht alle Ballerspiele, stärken die Intelligenz und die Reaktion, also öfter mal spielen. Oder Lothar schreibt auf Facebook: Damit wird eine Sucht gefördert, was will man damit erreichen? Also das sind alles Themen, die damit zusammenhängen mit dem Thema E-Sport und darüber reden wir gleich. Erstmal die Einstiegsfrage an meine Gäste hier, fangen wir mal an. Bei Jana Möglich. Ja, wie ist denn Ihre These zum E-Sport?
Ja, moin erstmal. Also ich komme ja, wie gesagt, von der Initiative zur Förderung der Spielebranche in Schleswig-Holstein und da ist E-Sport neben der Spieleentwicklung eins unserer Hauptthemen. Und ich selber bin ehemalige E-Sportlerin, habe an Turnieren teilgenommen und dementsprechend ist es natürlich ein Herzenswunsch von mir, dass aktuelle E-Sportlerinnen und E-Sportler auch für ihre sportliche Tätigkeit angesehen werden.
Darf ich eigentlich mal zwischenfragen, wie muss man sich das vorstellen? Wie muss der Hörer sich das vorstellen? Welche Spiele daddelt man da?
Das ist total unterschiedlich. Ich war jetzt im Shooter-Bereich unterwegs, also Schießspiele in dem Moment. Und da ist aber natürlich auch nicht nur Reflexe oder ähnliche Tätigkeiten wichtig, sondern eben auch das taktische Verständnis. Und das, was ich daran so genossen habe, war tatsächlich das Teamplay, dass man sich im Team abgesprochen hat, verschiedene Rollen zuteilen musste, um tatsächlich dann auch im E-Sport erfolgreich sein zu können.
Carsten Bauer vom Landessportverband. E-Sport, Sport?
Nicht so einfach zu beantworten. Wir wünschen uns eine differenzierte Diskussion darüber. Wir sehen Sportartensimulationen durchaus als möglichen Teil von E-Sport. Wir sehen aber auch große Hemmnisse im Bereich der Spiele mit gewalttätigen Darstellungen beispielsweise. Und das sind für uns eher Gaming-Titel. Also Gaming-Titel, wo Kinder, Jugendliche, Erwachsene einfach spielen dürfen. Das ist ja hochattraktiv auch, die wir aber nicht im Sportverein sehen.
Ja, Rasmus Andresen von den Grünen. Wie sieht das bei Ihnen aus? So Politik, wie beobachten Sie das? Es gab ja jetzt auch eine Anhörung im Landtag zu dem Thema E-Sport. Ja, wie ist da die Position in der Politik?
Also für uns als Politik ist, glaube ich, auch fraktionsübergreifend überhaupt wichtig festzustellen, dass E-Sport und Gaming ein wichtiges Thema ist, mit dem sich Gesellschaft, aber auch dann Politik in der Folge auseinandersetzen sollte. Denn es betrifft viele junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, über 30 Millionen Deutsche spielen in der einen oder anderen Form und sei es nur durch Handyspiele und wir müssen uns, glaube ich, stärker aus der Seiten der Politik mit E-Sports und mit Gaming auseinandersetzen und gucken, was für Potenziale damit auf der einen Seite verbunden sind, aber zum anderen natürlich dann auch gucken, wo gibt es den Bedarf dann halt eben auch zu regulieren. Und da haben wir eine große Einigkeit im Landtag, dass wir das ernsthaft verfolgen wollen und E-Sports so ein bisschen aus der Schmuddelecke oder am Mittwoch in Anhörungs gesagt worden von einem Kollegen, aus den dunklen Kellerräumen dann rauszuholen.
Ja, werden wir heute auch im Laufe des Abends noch drüber sprechen. Herr Andriesen, spielen Sie selbst?
Ich verbringe mehr Zeit in Handballhallen als vor der Playstation, aber manchmal sitze ich auch vor der Playstation.
Gut, Uli Tondorf von der Aktion Kinder- und Jugendschutz in Schleswig-Holstein. Genau. So, Sie sind ja dafür da, auch da zu sagen, okay, wir achten mal darauf, dass das hat ja schon, birgt ja eine gewisse Gefahr mit dem permanenten Computerspielen.
Genau, da wünschen wir uns im Grunde als Jugendschützer das, oder Jugendschützerinnen auch, dass wir an allen Stellen, wo solche Sachen gespielt, also wo Spiele gespielt werden, Computerspiele gespielt werden, Jugendschutz mitgedacht wird, bestenfalls noch gefördert wird. Und das sind vielfältige Veranstaltungen, auf denen das möglich ist oder auch mit Konzepten, die die Eltern dann erreichen können. Da wünschen wir uns, dass da eben gleichzeitig mit der Förderung auch solche Dinge in die Gesellschaft bekommen.
So, und damit wir alle wissen, worüber wir heute sprechen, erklärt mein Kollege Carsten Jans erstmal, was sich hinter E-Sport verbirgt.
15.000 meist Jugendliche in der Arena in Köln, genauso viele in Stuttgart und sogar 20.000 Zuschauer im Madison Square Garden in New York. Und das sind nur die vor Ort. Im Internet schauen bei E-Sports-Events Hunderttausende an ihren Rechnern zu. Der sogenannte E-Sport erfährt eine Resonanz, die sich Sportarten wie Tennis oder Handball wünschen würden. Und für den E-Sport-Verband Deutschland ist klar, das Zocken am Computer ist eine Sportart. Sobald zwei Menschen an einer Konsole wie der PlayStation oder an einem Rechner in einer Art Wettbewerb gegeneinander spielen, sei es E-Sport, so die Definition des Verbandes. Da komme es auch nicht darauf an, ob das nach Schulschluss am Rechner zu Hause passiert oder professionell bei sogenannten Gaming-Events. Gespielt werden Sportspiele wie die Fußballsimulation FIFA 2019 oder Shooterspiele wie Fortnite, die unter Jugendlichen am beliebtesten sind. Offiziell anerkannt als Sportart ist der E-Sport aber noch nicht. Der Deutsche Olympische Sportbund diskutierte in einer Arbeitsgruppe darüber. Sie kommen zu einer differenzierten Einschätzung. Sportsimulationen seien demnach als E-Sport zu verstehen, alle anderen Spiele E-Gaming und eher nicht als Sportart für Vereine geeignet, so der DOSB. Die Spielebranche ist darüber wenig glücklich. Klar ist, wirtschaftlich ist der E-Sport schon in der Bundesliga angekommen. Laut Branchenverband wurden 2017 3,3 Milliarden Euro umgesetzt. Bis zu 30 Millionen Spieler soll es in Deutschland geben. Dazu zählen aber auch zum Beispiel Handyspieler.
E-Sport, unser Thema in zur Sache heute auf NDR 1 Welle Nord. Wir haben ja eben schon gehört, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Vielleicht sollten wir aber auch kurz darüber sprechen, was jeder überhaupt unter dem Begriff Sport versteht. Auch da gibt es unterschiedliche Anschauungen. Und dazu hat uns auch Jochen Kalm aus Klingberg angerufen.
Ich bin der Meinung, diese Computerspiele, das ist kein Sport. Das ist vielleicht eine Freizeitbeschäftigung. Ich habe an meinem Computer zwei Kartenspiele. Wenn ich Zeit und Lust habe, setze ich mich dahin und spiele da müssen. Aber sonst bei diesen Computerspielen, da werden vielleicht die Finger gebraucht. Irgendwann, würde ich sagen, ganz hart gesagt, verkrüppelt das alles. Der ganze Mensch, in dem er nur noch den Finger bewegt.
Ja, vielen Dank, Herr Kalm. Ja, frage ich gleich Carsten Bauer vom Landessportverband. Wenn wir über Sport reden, reden wir dann eigentlich nur über körperliche Ertüchtigung?
In unserem Verständnis als Sportvereine sicherlich ja, aber natürlich ist umgangssprachlich Sport auch das Joggen im Park. Es kann der Sport, die Bewegung im Fitnessstudio sein. Wir stehen für Sport in den Vereinen und der ist durchaus körperlich sehr stark bestimmt, ja.
Ja, na möglich. Müssten Sie eigentlich anders sehen?
Ganz dezent. Also natürlich geht es um körperliche Ertüchtigung, aber es ist nachgewiesen worden von der Deutschen Sporthochschule, dass tatsächlich verschiedenste motorische Fähigkeiten bei E-Sportlerinnen und E-Sportlern gefragt sind. Hand-Augen-Koordination beispielsweise, die E-Sportlerinnen und E-Sportler bringen 300 bis 400 Aktionen pro Minute. Das ist das Vierfache eines Normalbürgers. Und da würde ich schon sagen, dass sich hier zeigt, dass tatsächlich auch Training gebraucht wird, um das weiter zu auszubauen.
Aber es gibt keine gehäuften Erkrankungen am Daumensattelgelenk schon, ja?
Also unter den E-Sportlerinnen gibt es zum Beispiel Sehnscheidenentzündung. Deswegen ist ja gerade bei den Profis wichtig, dass sie zwischendurch auch Dehnübungen und Ähnliches machen, damit eben solche Geschichten dann nicht zu tragen kommen. Also auch hier ist natürlich Prävention gefragt.
Carsten Bauer vom Landessportverband. Die Frage drängt sich natürlich auf, wenn Schach und Dart anerkannte Sportarten sind, warum tut man sich so schwer mit dem E-Sport?
Es geht ja um die anerkannten Sportarten, die auch im Sportsystem, im organisierten Sport sich zu Hause fühlen. Schach ist aus heutiger Sicht, wäre es wahrscheinlich ein Problemfall in der Anerkennung von Sport. Das kann man so offen sagen, wir wissen es nicht. Aber Schach hat sich eben als gilt als Sport und hat sich natürlich auch entwickelt, nachdem es im organisierten Sport enthalten ist. Es hat eine aktive Jugendarbeit, ein Vereinssystem, ein Wettkampfsystem, das durch Regeln bestimmt ist, die man selbst auch einhält und kontrolliert. Und in diesem Kontext sozusagen sehen wir auch die Frage, ob E-Sport irgendwann Sport sein könnte. Es gehört noch mehr dazu.
Ja, Rasmus Andresen, wie ist denn so, Sie waren bei der Anhörung, wie ist denn jetzt Ihre Einstellung dazu? Ist das eher was Sportliches, man könnte es auch anerkennen, oder sagen Sie, nee, wie Sie selbst sagen, ich gehe lieber in die Halle und spiele Handball?
Also ich persönlich spiele immer noch lieber Handball, aber es geht ja nicht darum, was ich persönlich richtig finde, sondern ob wir insgesamt glauben, dass der Sportbegriff sich auch verändert. Und Schach ist dafür ein gutes Beispiel, aber auch Motorsport ist dafür ein vielleicht noch stärker vergleichbares Beispiel, was man ziehen kann. Und da würde ich dann doch behaupten, dass wenn Schach und zum Sportbegriff dazugehört, wenn Motorsport dazugehört, und das ist für viele Menschen zumindest so, dann kann E-Sport auch dazugehören. Und ich glaube, dass es neben dem, was sozusagen die Frage von physischer Aktivität auch viel ausmacht, ist auch die Frage, wo wir kulturell stehen und was wir kulturell auch unter Sport verstehen. Und da ist der Sportbegriff im Wandel und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir darüber auch gemeinsam in ein paar Jahren anders denken, als wir es jetzt vielleicht noch tun.
In ein paar Jahren anders denken ist ein gutes Stichwort. Uli Tondorf, Bildungsreferent bei der Aktion Kinder- und Jugendschutz. Ja, denken wir irgendwie anders? Ist das jetzt eigentlich, ist E-Sport beispielsweise nur einfach mal so ein Jugendtrend? Oder glauben Sie auch, da ist mehr hinter?
Ich denke, da wird nachhaltig was überbleiben. Also das wird eine Sache, die sich langfristig fortsetzt. Ob das dann noch die Größenordnung hat wie jetzt oder wo sich das da einpendelt, das wird man noch sehen müssen. Aber es ist eben eine attraktive Beschäftigung für viele Jugendliche und da ist mit Sicherheit auch der Gedanke interessant, sich damit in die Wettbewerbe reinzugeben und da ein bisschen höher zu kommen in den Leveln und so.
Herr Bauer vom Landessportverband, in den 80er Jahren waren Rollerskates der Hype. Auch da gab es ganze richtige Sparten in den Sportvereinen. Heute macht das kaum noch ein Mensch.
Sportarten sind im Wandel. Also die heute aktuell sind, die müssen in 20 Jahren nicht mehr aktuell sein. Entscheidend ist, dass sie durch die Menschen mitbestimmt werden, die sie ausüben und die sie auch in den Verbänden beispielsweise begleiten. Und diese Entwicklung, die wir im E-Sport gerade erleben, die ist durchaus spannend für uns. Und wir haben ja auch tatsächlich Sportartensimulationen wie Fußball im E-Sailing-Bereich, im Cycling mittlerweile auch und in vielen Sportarten mehr Beispiele dafür, wie analoge Sportarten in die digitale Welt auch übertragen werden können. Und das ist durchaus reizvoll.
Dann müssten sich ja alle einig sein. Ne? Frau Möglich, Herr Andresen, Herr Bauer. Wo ist dann eigentlich noch die Problematik? Wenn man sagen, Rasmus Andresen hat eben gesagt, einen schönen Satz, das ist auch die Definition des Begriffs Sport, ist auch eine kulturelle Frage. Wir haben eben noch darüber gesprochen, dass sich manche Sportarten auch wieder überleben. Also es ist alles immer in einem Wandel. Warum tun sie sich denn eigentlich dann so schwer? Oder warum tut sich zumindest der Deutsche Olympische Sportbund so schwer damit?
Also er tut sich nicht schwer und er scheidet ja in Sportarten, Simulation und Gaming. Aber ich glaube, dieser Gaming-Ansatz, der zurzeit verfolgt wird, ist eben für uns noch ein Stück weit fremd. Und er basiert nicht auf Strukturen, wie es die Sportvereine bisher vorleben. Die Sportvereine leben ja auch Werte des Sports vor, eine ganze Reihe von Werten. Und wir erkennen im Moment noch nicht, dass das sich in den E-Sport-Vereinen, die es so ganz einen zarten Pflänzchen ja gibt, ähnlich darstellt. Und ich würde mir wünschen, dass wir aus diesem ganzen Bereich der E-Sport-Szene durchaus noch mehr bürgerschaftliches Engagement erleben. Das können wir auch gemeinsam begleiten sicherlich. Aber es braucht eben eine Wertevermittlung dabei und es braucht ein bürgerschaftliches Engagement, Kinder- und Jugendschutz. Und dann könnten wir in ein paar Jahren vielleicht auch woanders stehen als heute.
Ja, na möglich. Sie zuckten gerade zusammen.
Ja, nein, nicht unbedingt. Aber ich finde, was da ein bisschen zu kurz kommt bei dieser ja, Kritik am E-Sport, es sei strukturell noch nicht gut aufgebaut. Man muss bedenken, dass es den E-Sport noch nicht lange gibt. Es ist eine sehr junge Disziplin. Und wenn man sich anschaut, was aus E-Sport schon entstanden ist, ohne jegliche Förderung, dann kann man dieses ehrenamtliche, bürgerschaftliche Engagement, was dahinter steht, meiner Meinung nach gar nicht mehr hinterfragen. Also die Electronic Sports League ist eins der führenden Unternehmen weltweit. Das sind diejenigen, die die Hallen in Hamburg und in Köln mit 15.000 Plätzen füllen. Und die haben auch mal ehrenamtlich angefangen. Die E-Sport-Vereine, die sich jetzt erst gründen, das kommt erst einfach daher, dass tatsächlich Förderung vorher für uns nicht greifbar war. Und genau das ist jetzt der Ansatz, den E-Sportlerinnen und E-Sportler aktuell verfolgen, dass sie eben möchten, dass das Ganze strukturell besser aufgestellt wird und dass man dann auch eine gute Argumentationsbasis gegenüber diesen Kritiken hat.
Herr Andriesen, Sie wollten auch noch.
Ja, ich glaube, dass wir in Schleswig-Holstein auf einem ganz guten Weg sind mit der Sportjugend, auch mit dem Kinder- und Jugendschutz und mit den Akteuren aus dem E-Sports-Bereich. Aber in der Diskussion auf Bundesebene und die Stellungnahmen, die man da auch manchmal aus dem etablierten Sport hört, vom DOSB war am Mittwoch auch ein Vertreter bei unserer Anhörung, da überwiegt die Skepsis und die Ablehnung und dort fallen dann manchmal auch Äußerungen, die sehr polarisierend sind und die ich in der Sache sehr, sehr schade finde, weil ich in der Tat glaube, dass es darum geht, wie gestalten wir das gemeinsam aus, wie kann man sich vernünftig mit E-Sport und mit Gaming beschäftigen und nicht so sehr in dieser viereckigen Diskussion, wo der DOSB aus meiner Sicht und auch andere Akteure aus dem Sport, Uli Hoeneß als Präsident vom FC Bayern ist da so ein anderes Beispiel, eher mit provokativen Äußerungen in der Öffentlichkeit auffallen, als dass sie an Lösungen interessiert sind. Und das stößt viele Menschen vor den Kopf, gerade viele junge Menschen, für die das Lebensrealität ist.
Polarisieren ist ein schönes Stichwort, weil polarisieren tut die ganze Diskussion auch und das zeigt sich in den Zuschriften, die wir erhalten haben, in den Kommentaren im Internet oder an den Posts. Ich lese mal nur so einige vor. Da gibt's zum Beispiel, Rainer Wetzel sagt, nein, E-Sport kann kein Sport sein, Sport heißt für mich Bewegung des ganzen Körpers. Ein anderer Hörer schreibt, E-Sport ist kein Sport, ebenso wenig wie Skat oder Schach. Stefan Döber meint, wenn ich am Sonntag aufstehe und mich dann auf die Couch lege, ist das dann auch Sport. Markus Schölzel, nö, sonst wäre Facebook ja auch Sport, werden ja nicht nur die Finger bewegt oder man daddelt auch wie an der Konsole. NDR 1, Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles um den E-Sport. Computerdaddeln können die meisten Kids und Jugendliche, das ist nichts Neues. Ja, womöglich von der Initiative zur Förderung der Spielbranche in Schleswig-Holstein. Welchen Mehrwert hat E-Sport?
Also die meisten E-Sport-Titel werden ja im Teammodus gespielt. Und ich finde, das ist ein unglaublicher Mehrwert hier an dieser Stelle, dieser auch inklusive Charakter, der dahinter steht. Es geht darum, sich im Team abzusprechen und das geschlechterübergreifend über Nationalitäten hinweg. Teilweise sind Menschen mit körperlichen oder auch seelischen Behinderungen dabei. Und dieser inklusive Charakter von E-Sport, der dahinter steht, der kommt meiner Meinung nach immer zu kurz in diesen Diskussionen.
Ich frage nochmal, welche Fähigkeiten, also auch konkrete Fähigkeiten, werden denn noch besonders gestärkt?
Ich hatte das schon anfangs genannt, das sind so eher motorische Fähigkeiten wie Hand-Augen-Koordination, Reaktionsschnelligkeit und taktisches Verständnis. Und bei den Soft-Skills würde ich halt eher die Kritikfähigkeit sehen beispielsweise. Man muss sich ständig als Spielerin oder Spieler hinterfragen und eben auch die Teamfähigkeit ist natürlich wichtig, wie gesagt, durch die Teammodi, die da größtenteils gespielt werden.
Gibt es denn eigentlich so am Rande dieser Veranstaltung auch irgendwie mal Zoff oder dass das doch Aggressionen fördert?
Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie mit den Spielen zu tun hat. Es ist natürlich auch wie bei anderen Sportarten auch oder bei anderen Wettkämpfen, dass man möchte ja nur mal gewinnen und wenn man verliert, dann löst es natürlich irgendwie Frust aus.
Stimmt, auf dem Fußballplatz wird oft geprügelt. Ne?
Richtig, also Hooligans zum Beispiel ist so ein Phänomen, was man kennt aus anderen traditionellen Sportarten. Sowas gibt es im E-Sport beispielsweise nicht.
Uli Tondorf als Jugendschützer. Bleiben Jugendliche beim E-Sport nicht trotzdem, auch wenn sie im Team spielen, nicht weiter in der Isolation?
Ich glaube, in dem Teamcharakter steckt durchaus auch ein Potenzial, was diese Spiele, die dann eben auch Teamplay fordern, durchaus haben. Die Isolation entsteht, glaube ich, eher bei anderen Titeln, die dann eher nicht so unter E-Gaming oder E-Sport fallen.
So, und dann aus aktuellem Anlass eben ein Schleswig-Holstein-Service. Achtung, Falschfahrer auf der B76. In Höhe Gardensüd, Kronsburg und Eckernförder Straße in Kiel kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Vorsicht in beiden Richtungen. Noch einmal zwischen Gardensüd und Eckernförder Straße auf der B76 kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte vorsichtig. Und Vorsicht auch in beiden Richtungen auf der A24 Berlin-Hamburg zwischen Gallin und Gudow sind Personen auf der Fahrbahn. Ja, lassen wir weitermachen. Sie sagten gerade, Herr Tonnaff, also nicht unbedingt ist es zwingend, dass Sie so in der Isolation bleiben. Was bedeutet das denn eigentlich fürs Sozialverhalten von Jugendlichen?
In einer Gemeinschaft zu spielen, kann da mit Sicherheit stärkend sein oder auch eben eine Gruppenzugehörigkeit fördern. Problematisch ist das Verhalten, sich am Spiel zu verlieren, keine Alternativen mehr zu sehen für das Spielen, wenn ich nur noch glücklich bin, wenn ich spiele. Und da tragen die Spiele natürlich zu bei, indem sie solche Angebote machen, spielen noch weiter. Da wäre auch zu überlegen, ob dann gewisse Verpflichtungen, du musst jetzt, weil deine Community das von dir erwartet, musst du am Spiel bleiben. Das sind so Mechanismen, die in den Spielen stecken, die dazu beitragen, am Spiel zu bleiben und gegebenenfalls auch keine Alternativen mehr zu sehen, was ich sonst noch tun kann. Und ab dann wird es wirklich gefährlich.
Herr Bauer vom Landessportverband, was unterscheidet dieses Gruppenverhalten und das Sozialverhalten in klassischen Sportarten aus Ihrer Sicht von E-Sport?
Da ich ja kein E-Sportler bin, kann ich nicht unbedingt beurteilen, wie das dort zurzeit zur Sache geht. Aber in den Sportvereinen wird natürlich Gemeinschaft gelebt. Und diese Gemeinschaft wird auch durch qualifiziertes Personal im Sinne von Übungsleiterinnen und Ehrenamtlichen insbesondere dargestellt. Also eine Gruppendynamik, die dort entsteht, zeigt ja auch Grenzen auf. Und es gibt ein Regelwerk, mit dem gearbeitet wird, was auch sanktioniert werden kann. Also ich glaube tatsächlich, dass unseren Sportvereinen und im Sport, im organisierten Sport bisher sehr gute Erfahrungen damit existieren, wie Teamplay aussehen kann. Das gilt es durch den E-Sport dann aber auch irgendwie darzustellen. Das wird diese Herausforderung sein, von der ich gesprochen hatte.
Ja, womöglich.
Genau da sehe ich das Potenzial, den E-Sport in die Sport- und Jugendstätten zu bringen, eben weil es da geschultes Personal gibt, das diese Mechanismen wirklich auch medienpädagogisch begleiten kann. Und das ist es, was dem Breitensport vor allem in der Profiriga ist das Pflicht. Es ist normal, dass die Spielerinnen und Spieler auch betreut werden. Aber im Breitensport, wo wirklich die Kinder und Jugendlichen zu Hause sitzen und Turniere spielen in ihrem Team, da gibt es sowas noch nicht. Das sehe ich auch so definitiv. Das habe ich auch selber als E-Sportlerin so erfahren. Und genau da würde ich mir halt wünschen, dass die Sportstätten, dass die Jugendstätten hier Potenzial sehen, eingreifen zu können, dass man wirklich die E-Sportlerinnen und E-Sportler von zu Hause in die Städten holt, um sie da in einem betreuten, regulierten Rahmen spielen zu lassen.
Herr Andriesen, nun bleiben wir nochmal bei dem Thema Sozialverhalten. Nun ist es ja so, dass die Gesellschaft sich ja auch verändert hat. Also wir haben auch viel mehr Egoismen in der heutigen Zeit. Das kann sich auch ja wieder ändern. Eigentlich müsste man doch sagen, okay, wenn man E-Sport fördert, auch wenn die Politik E-Sport fördert, müssen wir trotzdem darauf achten, dass wir ein gesundes Sozialverhalten und eine gesunde soziale Menge hinkriegen.
Absolut, das würde ich so sehen und das ist auch unser Ansatz, den wir verfolgen im Landtag und auch als Jamaika-Koalition, das Thema jetzt ja hier in Schleswig-Holstein nochmal ganz konkret auf die politische Tagesordnung geholt hat. Ich sehe das ein bisschen so, wie die Kollegin, die gerade vor mir gesprochen hat, weil ich den Vorteil nicht daran sehe, ist den Eltern und Jugendlichen selbst zu überlassen. Keiner sagt, dass alles automatisch gut ist und dass es gut ist, wenn man den ganzen Tag nur vorm Computer sitzt. Gleichwohl gibt es, glaube ich, ganz gute Argumente dafür zu sagen, man holt es in die Gemeinschaft, man probiert dort dann halt eben auch die positiven Seiten und auch das Teamverhalten sozusagen, das ausgeprägte Teamverhalten zu stärken, um halt eben E-Sport als Freizeitbeschäftigung, als Sportart, als Wettkampf so dann halt eben auch in unserer Gesellschaft zu nutzen, wie es dann halt eben auch Gewinn bringt für alle Seiten aussehen kann. Das Gegenbeispiel ist, man kümmert sich nicht drum und man überlässt es dann allen für sich selbst. Und dann kann man natürlich erst recht Fehlentwicklungen beobachten und wird sich dann später wundern, was passiert. Weil darauf zu hoffen, dass Jugendliche, die jetzt vor allem gerne Computerspiele spielen, morgen im Fußballverein sind, darauf kann man vielleicht lange warten, aber das ist halt so. Es gibt Leute, die spielen lieber Fußball und es gibt Leute, die spielen lieber PlayStation. Es gibt sogar ganz viele Menschen, die machen beides ganz gerne. Das funktioniert dann auch ganz gut.
Du hieß vor nicht allzu langer Zeit, ich sag mal Stichwort Winden, Killerspiele fördern Amokläufe. Ist diese Argumentation jetzt ganz weg? Herr Andresen.
Also es gibt inzwischen ziemlich viele Untersuchungen, die belegen, dass man so einfach Rückschlüsse nicht ziehen kann und dass nicht jeder, der Ballerspiele spielt, zum Amokläufer wird und dass Amokläufer auch nicht Amok laufen, weil sie Ballerspiele vorher gespielt haben, sondern dass das mit ganz anderen Zusammenhängen, also es ganz andere Gründe auch dafür gibt, warum Menschen so einen Weg gehen und diese Kopplung zwischen Ballerspielen auf der einen Seite und dann Amokläufer werden, dass es die so nicht gibt, das ist eigentlich in den letzten Jahren mehrfach auch wissenschaftlich erwiesen.
War auch eine Frage unserer Hörer. Jetzt Jana Möglich dazu.
Ja, das ist natürlich diese Debatte um die ganze Killerspiel-Thematik. Ist es nun Ursache oder ist es eher Symptom einer bereits zuvor irgendwie bestehenden sozialpsychologischen Störung in dem Sinne? Und wie mein Kollege Andresen auch schon sagte, es ist inzwischen bewiesen, dass es kein statistischer Zusammenhang ist. Klar, bei dem Amoklauf von Winden wurde tatsächlich entdeckt, sozusagen, dass er Computerspiele gespielt hat. In dem Fall Counter-Strike, tatsächlich ein Schießspiel. Das ist eins der Gründe, warum wir aktuell so viel dafür kämpfen müssen, dass eben die ganze Thematik, sei es Gaming, sei es E-Sport, sei es Computerspiele allgemein, nicht immer in diese Killerspielgeschichte hinein gezogen wird. Ich selber, wie gesagt, bin auch Shooterspielerin gewesen, aktive, und man muss dahinter sehen, dass es nicht um das simulierte Töten von Menschen geht, sondern es geht einfach um das Besiegen des Gegners, wie in jedem anderen Wettkampf auch. Und genauso wenig
ist es. Setzt aber ein differenziertes Denken voraus des Spielers.
Definitiv, ja. Also darum muss es ja gehen. Im Kampfsport ist es ja auch so, dass man von den Kampfsportlerinnen und Kampfsportlern erwartet, dass sie nicht in diesen Kampfsport hineingehen, um Leute zu verprügeln, sondern dass es darum geht, wirklich einen sportlichen Wettkampf da zu bestreiten.
Ist E-Sport eine Sportart oder nicht? Wer an herkömmlichen Sport denkt, der denkt vor allem an körperliche Bewegung und Gesundheit. Doch reicht die bei E-Sport aus? Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das wollten auch Wissenschaftler der Sporthochschule Köln wissen und führten bei E-Sportlern eine Studie durch. Das Ergebnis wurde vergangenen Donnerstag vorgestellt und der Tenor, wer in seiner Freizeit sehr viel wettbewerbsmäßig Computerspiele zockt, ist der Studie zufolge anfällig für einen ungesunden Lebensstil. Selina de Kuveland berichtet.
1200 sogenannte E-Sportler hat das Forscherteam befragt. Und die Ergebnisse der Studie sind erschütternd, sagt Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.
Die Ergebnisse sind, dass die Spieler meines Erachtens viel zu lange spielen. Sie sitzen 24,6 Stunden vor der Konsole jede Woche. Macht uns große Sorge, weil die Sitzzeiten sind extrem lang und sie schlafen relativ schlecht, nämlich auch viel zu wenig. 7,1 Stunden in der Nacht nur im Vergleich zur grundsätzlichen Bevölkerung, also viel weniger. Das heißt also, E-Sportler sind leicht übergewichtig, ernähren sich schlecht, trinken zu wenig, schlafen schlecht und vor allen Dingen spielen sie zu viel.
Nur knapp die Hälfte der befragten Spieler hat angegeben, ausreichend Sport zu machen. Das heißt mindestens 2,5 Stunden pro Woche. Rolf Buchwitz von der Krankenkasse AOK.
Das ist für uns schon auch in gewisser Weise besorgniserregend. Im Grunde genommen ist es ja schon eine Lebenswelt, wo wir ansetzen wollen, auch Gesundheitsförderung und Fitness einfließen zu lassen. Und immer dann auch mit dem Ziel für den Einzelnen, wenn du diese Fitnessregeln beachtest, dann bist du hinterher auch besser.
Inzwischen hätten viele Profispieler erkannt, dass die körperliche Fitness die Leistung im Online-Spiel verbessern kann. Nur bei den Hobbyspielern sei das noch nicht angekommen, sagt Buchwitz.
Also der Trainingsplan von Hobbysportlern ist ja heute in der Regel so, man setzt sich an seine Box und trainiert zu spielen, indem man spielt. Und viel andere Tätigkeiten finden nicht statt.
Die Forscher der Deutschen Sporthochschule Köln halten deshalb einen festen Trainingsplan für sinnvoll, bei dem Pausen eine wichtige Rolle spielen. Deutschlandweit gibt es nach Angaben der Deutschen Sporthochschule Köln mehrere 10.000 Computer- und Videospieler, die regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen.
Und noch ein aktueller NDR1 Schleswig-Holstein-Service. Vorsicht bitte auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg. Zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt steht ein defektes Fahrzeug. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles bei uns um den E-Sport. Und wir haben noch eine neue Mail reinbekommen von Maximilian Ulbricht und er hat eine Frage an Herrn Bauer. Sind sich die Verbände, sprich die Sportverbände, eigentlich bewusst, dass ihre Einstellung zu dem Thema keine Rolle spielt? Die Bezeichnung E-Sport ist weltweit etabliert. Deutschland hat hier eigentlich nichts zu sagen.
Ja, der Begriff E-Sports kommt aus dem Englischen. Das ist eine Wortkreation und Sports im englischsprachigen Raum heißt eben Competition, Vergleich, Wettkampf. Das ist sozusagen erstmal die Faktenlage und wir definieren Sport eben für uns in den Sportvereinen und Verbänden. Und dort ist eben E-Sports nicht der Begriff, den wir wählen. Das wird sozusagen passieren, dass E-Sport sich weiterentwickelt, ja. Aber wir möchten sie in den Sportverbänden auch weiterentwickeln, in den Sportvereinen, gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen Sportarten weiterentwickeln. Und E-Sports in diesem Sinne passiert ja letztendlich in den Vereinen bereits, indem Fußballsimulationen beispielsweise in einigen Sportvereinen Schleswig-Holsteins gespielt werden. Aber es gibt definitiv einen Unterschied zwischen einer kommerziellen Ausrichtung von E-Sports beispielsweise und eben einer Ausrichtung im Bereich des Breitensports, wo wir die Sportartensimulationen in den Blick nehmen.
Hier ist noch eine interessante Frage von einer Hörerin aus Kiel. Die sagt, es ist echt schade, dass viele, die auch kommentiert haben, nicht den Unterschied zwischen hobbymäßigen Spielen am PC und dem sportlichen Umgang mit Spielen, den hauptsächlich Erwachsene betreiben, gezogen wird. Jugendliche sind oftmals nur enthusiastische Zuschauer. Frage ich mal Uli Tondorf.
Beim E-Sport, also bei Großveranstaltungen von E-Sport trifft Letzteres bestimmt zu. Jugendliche sind auch in der Breite Computerspieler. Also es ist inzwischen, können wir sagen, wirklich alle Jugendlichen, die heute aufwachsen, werden irgendwo das ein oder andere Computerspiel gespielt haben auf dem Handy oder an der Konsole oder wie auch immer. Und da müssen wir uns eben die Verläufe angucken, wie dieses Spielen geschieht. Geschieht es eingebettet in ja so Gruppen, wo dann zusammengespielt wird und wo Teamgeist gestärkt wird, oder geschieht es eben im Vergleich mit anderen auf dem Schulhof im Gespräch, um im Gespräch bleiben zu können oder Ähnlichem, oder wird es dann problematisch, weil die Gewalt in den Spielen als Vorbild genommen wird oder eben mir nichts anderes mehr einfällt, als zu spielen, um glücklich zu werden. Das sind die Sachen, die wir dabei beobachten wollen und die wir als Jugendschützerinnen dann eben natürlich auch präventiv ansteuern wollen, dass wir da frühzeitig Möglichkeiten geben, das zu erkennen und dem zu begegnen oder das zu begleiten bei den Jugendlichen, dass es gar nicht erst schief geht.
Nun haben wir auch viele Hörerzuschriften zum Thema Sucht, dass wir da vielleicht nochmal hinkommen. Da schreibt Lothar zum Beispiel, mit E-Sport wird nur eine Sucht gefördert, oder ein klares Nein zur Idee E-Sport als Sportart. Die Jugend ist gefährdet, das Spiel löst massives Aggressionspotenzial aus. Ja, lassen wir mal beim Thema Sucht bleiben. Nach Angaben des Sozialministeriums in Schleswig-Holstein sind etwa 500.000 Menschen im Alter zwischen 16 und 64 Jahre gelten als internetabhängig. Welche Konsequenzen muss man daraus ziehen für den E-Sport, Herr Tondorf?
Also wir wünschen uns, dass in der Debatte, die jetzt geführt wird, und dass auch in der Förderung, die damit potenziell jetzt einhergeht, dann mindestens eben auch Chancen wachsen, oder dass die Arbeit gefördert wird, dem präventiv zu begegnen, dass es eben nicht so schief geht, möglichst, und dass eben dann natürlich auch die Hilfeeinrichtungen wie die Suchthilfen, die im Land auch gut verteilt sind, also lokal ansprechbar sind, dass die dann eben auch mit gefördert werden, um bei Fragen zu solchen Themen dann bezogen auf die eigenen Kinder wirklich jemanden auch zu haben, den ich ansprechen kann, wo ich gucken kann, ist das jetzt so problematisch, wie man das sehen kann, oder ist das vielleicht auch noch eine Form, die vielleicht noch ganz okay ist. Das wünschen wir uns natürlich, dass das mit einhergeht.
Rasmus Andresen, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Gleich noch zusätzlich die Frage, ein Stichwort Prävention ist gefallen. Ich meine, da ist ja auch die Politik gefordert, hat die Rahmenbedingungen zu schaffen.
Absolut. Ich glaube, dass bei Suchtfragen, ganz egal über was für Suchtformen wir reden, Prävention immer wichtig ist und ein bewusster Umgang auch immer wichtig ist. Und das gilt natürlich auch für den Bereich Internetsucht. Das geht ja weit über die Frage von E-Sports und Gaming hinaus. Das hat viel auch mit dem zu tun, was wir alle so in der Tasche mit uns rumtragen und wie wir uns ständig dann auch informieren und irgendwie kaum noch abschalten können. Und das gehört natürlich in diese Debatten mit rein. Da würde ich Uli Tondorf auf jeden Fall zustimmen. Und da muss man dann auch als Politik natürlich den Rahmen für schaffen. Wir haben jetzt ja beschlossen, auch im Land, dass wir auch kommunale Initiativen zur Unterstützung und Stärkung von E-Sport unterstützen wollen. Und da stellen wir uns ja nicht so vor, dass Vereine einfach Geld bekommen, um Computer anzuschaffen, sondern da soll halt eben vor Ort mit Menschen, die sich im E-Sports-Bereich bewegen, mit der Jugend, mit Jugendeinrichtungen, mit Suchtstellen, aber auch mit dem Sport Lösungen gefunden werden und halt eben auch Konzepte entwickelt werden, die sich genau auch um solche Fragen dann kümmern.
Herr Bauer vom Landessportverband.
Ja, ich glaube, es klingt da ganz oft durch, als wenn die Sportvereine sozusagen jetzt die allerselig machende Lösung wären. Also die Kinder und Jugendlichen, die Sportvereine, junge Menschen, die Sportvereine dort E-Sports treiben und dann läuft die ganze Geschichte schon. Ich glaube, wir dürfen unsere Sportvereine nicht überfordern an dieser Stelle. Das wurde ja auch gerade schon gesagt. Die Herausforderungen von Digitalisierung sind ja groß, sehr groß. Digitalisierung macht ja auch vielen Menschen Angst. Und wenn man ständig das Handy in der Tasche hat und davon bestimmt wird, dann macht das mal was mit jemandem. Und wir dürfen unsere Sportvereine nicht überfordern an dieser Stelle. An bestimmten Stellen sozusagen können wir vieles machen, aber es sind auch Ehrenamtliche, die unsere Sportvereine leiten und gestalten. Und wenn wir dann einfach nur sagen, jetzt geht's, was die Eltern nicht auf die Reihe kriegen, das müssen jetzt sozusagen die Sportvereine regeln, dann sind wir verkehrt davor.
Gut, es bleibt weiter auch strittig noch, ob E-Sport in die Vereine aufgenommen werden soll oder eine eigene Sparte bilden sollen oder nicht. Aber E-Sport ist auch eine Frage der Wirtschaft. Da geht es um Gewinne, und zwar Gewinne der Produzenten der Spiele und auch im Sport, Profisport. Und darüber reden wir gleich in der kommenden Stunde nach den Nachrichten. Fußball, Handball, Schwimmen, das war gestern. Nach jüngsten Erhebungen spielt fast ein Drittel der 14- bis 30-Jährigen wettbewerbsmäßige Video- oder Computerspiele. E-Sport ist voll im Trend und natürlich auch ein Riesengeschäft. Seit Jahren macht sich die Branche dafür stark, dass E-Sport als Sportart durch Sportverbände und Politik anerkannt werden. Damit verbunden wäre ein besseres Image und damit auch die Möglichkeit, in den Genuss staatlicher Förderung zu kommen. E-Sport, unser Thema heute in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Eine spannende zweite Stunde wünscht Ihnen Michael Frunter. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich bei uns alles um den E-Sport. Ja, und mit E-Sport lässt sich auch Geld verdienen. Deswegen ist die Frage auch umstritten, ob es öffentliche Gelder dann für den E-Sport geben soll. Dazu habe ich eine ganze Menge von Zuschriften erhalten von unseren Hörern. Da heißt es zum Beispiel, die sollen lieber in die Schulen in Ordnung bringen und mehr Geld für die Computer an den Schulen zur Verfügung stellen. Oder jedes marode Bolzplatztor zu ersetzen ist sinnvoller. Oder die Verblödung durch Computerspiele nimmt immer größere Dimensionen an und die Politik soll das noch finanziell unterstützen, weil einige sich die Taschen voll machen wollen. Also ein großes Reizthema, zumindest öffentliches Geld für den E-Sport. Ja, nicht nur im Freizeitbereich, aber auch im Profisport hat inzwischen E-Sport Einzug gehalten. Fußballvereine wie der HSV, Schalke 04, Wolfsburg und viele mehr haben inzwischen eine eigene E-Sport-Sparte, zum Teil mit Profispielern, und auch Holstein Kiel engagiert sich inzwischen im digitalen Sport. Es gibt bereits eine eigene Liga. Ja, Herr Bauer, warum haben die Profivereine den E-Sport für sich denn anders entdeckt als der Breitensport?
Na, die Profivereine sind ja kommerziell ausgerichtet, das muss man sagen dürfen an dieser Stelle. Wenn Holstein Kiel das macht, wenn der HSV das macht, dann hat das auch was mit Markenbildung zu tun, mit Imagegewinn, der Möglichkeit, junge Menschen für den Verein zu binden. Und das ist auch okay so. Es gibt viele kommerzielle Ansätze im Bereich E-Sports, die aus unserer Sicht alle in Ordnung sind. Es gibt an der Westküste Aktivitäten in Wacken, es gibt Aktivitäten in großen Hallen, in denen große Events stattfinden. Das ist alles okay, das ist Wirtschaftsförderung, es kann Wirtschaftsförderung sein, das kann Kommerz sein. Aber die Sportvereine sind auf einer ganz anderen Basis unterwegs, gemeinwohlorientiert, auch mit den Möglichkeiten, die das Gemeinwohl, die Gemeinwohlorientierung bietet. Und da wir in Schleswig-Holstein wohl Schlusslicht in der Sportförderung in Deutschland sind, glaube ich, ist es eine schwierige Herausforderung, dort jetzt einen draufzusetzen und etwas anderes dafür einsparen zu müssen.
Ja, möglich von der Initiative zur Förderung der Spielbranche in Schleswig-Holstein. Ja, mit E-Sport lässt sich sicherlich viel Geld verdienen. Wem kommt das beispielsweise oder wem würde das im Breitensport denn dann zugutekommen?
Mit dem Geld verdienen?
Ja. Ich meine, würden die Spielehersteller oder würden die Vereine dann auch sagen, okay, das ist eine neue Einnahmequelle für unsere Sportvereine?
Ja, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass viele große Sportvereine in diesen Bereich eingestiegen sind. Ich glaube, was ein großes Potenzial für die Sportvereine ist, auch im Breitensport, ist da tatsächlich auch die Mitgliedergewinnung irgendwie. Das ist zum einen die Imagebildung, die auch schon erwähnt wurde, zu sagen, ja, wir haben hier ein neues, modernes Image. Wir nehmen uns dieser komplett neuen Sportart irgendwie an und binden das bei uns ein. Zum anderen aber auch, dass man dann tatsächlich neue Mitglieder gewinnt, gerade die großen Sportvereine und auch im ländlichen Raum, was wir hier in Schleswig-Holstein ganz viel haben, haben ja aktuell einen erheblichen Mitgliederschwund und das könnte dem beispielsweise meiner Meinung nach sehr gut entgegenwirken.
Herr Bauer, müssen sich da freuen. Machen Sie E-Sport, kommen junge Leute und Sie kriegen Kohle.
Also einen erheblichen Mitgliederschwund können wir nicht verzeichnen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber durchaus ist unser großes Interesse natürlich noch mehr, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Bewegung zu bringen. Und insofern gibt es dort Ansätze. Erste Sportvereine bauen E-Sport-Aktivitäten auf Basis von Sportartensimulationen auf. Und davon wollen wir lernen. Und ich glaube, dass wir diese Zeit auch brauchen, mal auszuprobieren, mit öffentlicher Förderung auch für die klassischen Sportvereine an dieser Stelle, auszuprobieren, was da geht. Und ob wirklich dieses gemeinsame Element von tatsächlicher Bewegung und digitaler Bewegung auch funktioniert.
Rasmus Andresen, Herr Bauer hat eben gesagt, Schleswig-Holstein ist bei der Sportförderung Schlusslicht. Da müssten bei Ihnen doch auch alle Ampeln angehen. Wenn jetzt E-Sport so ein Milliardengeschäft ist, warum ziehen Sie überhaupt in Erwägung, dass da die Möglichkeit besteht, dass Sie öffentlich gefördert werden?
Also zum einen, weil es einen Unterschied zwischen Breitensport und Profisport und Profisportstrukturen gibt. Es ist genauso wie im Fußball zum Beispiel, wo an der Spitze sehr viel Geld verdient wird, was aber nicht heißt, dass jeder Bolzplatz in Schleswig-Holstein in einem Zustand ist, wo man gut Fußball spielen kann. Und genauso gilt das dann halt eben auch für andere, für neue Bereiche. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass wir vor allem auch gerne Zusammenhänge darstellen wollen, Punkte verbinden wollen, Jugendzentren, Jugendarbeit fit machen wollen für den Bereich E-Sport. Und dafür haben wir jetzt einmalig 500.000 Euro in den Haushalt gestellt. Was Herr Bauer gerade nicht gesagt hat, ist, dass der Landessportverband, und das finde ich auch gut, dass sie das Geld bekommen, 9 Millionen Euro vom Land bekommen. Das ist mehr, als es früher der Fall war. Wir haben das als Koalition aufgestockt. Wir geben 12,5 Millionen zur Sanierung und Ertüchtigung von kommunalen Sportstätten. Ist auch was wir jetzt in dieser Koalition auch als einen klaren Schwerpunkt haben. Und deshalb ist es nicht ganz richtig zu sagen, das Geld, was jetzt für E-Sport bereitgestellt werden soll, um damit einen guten Umgang zu finden, dass das Geld ist, was woanders fehlt. Wir machen beides. Wir stocken für den etablierten Sport die Mittel auf und wollen gleichzeitig auch beim E-Sport einen Einstieg schaffen.
Nun, Sie machen ja auch zu Recht die Unterscheidung zwischen Profisport und also zwischen Spitzensport und Amateursport. Gleichwohl, hier ist ja ein industrielles Interesse hinter. Hier gibt's ja Gamehersteller, die tatsächlich Milliarden verdienen. Wird das dann, wenn man den E-Sport, auch den Breitensport fördert, ist das nicht eher eine Subvention dieser Hersteller?
Nein, weil das, was wir jetzt machen werden, und ist ja vor allem Strukturen vor Ort zu unterstützen. Also es gibt zum Beispiel den E-Sports-Verein Nord, die in der Nähe von Flensburg ansässig sind, die auch Teil unserer Anhörung am Mittwoch im Landtag gewesen sind, die das auf einer ehrenamtlichen Ebene machen. Und das sind Ansätze, die wir unterstützen wollen. Und das sind Ansätze, die wir dann halt eben auch mit Jugendarbeit und mit anderen Akteuren zusammenbringen wollen. Und darum geht es jetzt bei der Förderung. Da geht es nicht darum, den großen Spieleherstellern Geld hinterher zu werfen. Mir geht ja auch der Einfluss des IOC auf vielen olympischen Sportarten zu weit. Und mir geht auch der Einfluss der FIFA und das kommerzielle Interesse der FIFA auf den Fußball zu weit. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht in anderen Bereichen richtig finden. Aber das kann ja nicht heißen, dass wir dann gar keinen Fußballverein mehr vor Ort mit Mitteln unterstützen, wenn sie neue Tore zum Beispiel brauchen.
Also ich glaube, Einigkeit herrscht darüber, dass Profi-E-Sport finanziell recht lukrativ ist. Das zeigt auch der Weggang des Geschäftsführers von Handball-Rekordmeister THW Kiel, Thorsten Storm. Der wechselt nämlich die Seite. Statt Handball will er in Zukunft die E-Sport-Branche managen. Insgesamt scheint der elektronische Wettkampf auch in der Politik recht wohlwollend betrachtet zu werden, haben wir gerade gehört, auch bei Rasmus Andresen. Denn geht es nach dem Willen der Landesregierung, soll Schleswig-Holstein in Deutschland eine Vorreiterrolle bei E-Sport einnehmen. Ein Prestigeobjekt plant die Fachhochschule Westküste sogar, eine E-Sport Academy als Fortbildungseinrichtung, und zudem soll es einen Studiengang E-Sport Business geben. Dazu sagte uns Frank Simoneit von der Fachhochschule Westküste in Heide.
Wir haben eine erste Initiative ergriffen in Sachen Marktforschung, uns zu dem Thema schlauer zu machen, als wir bisher sind, diesen Trend auch mit Daten zu begleiten. Der Markt ist gigantisch, das ist mit Spitzensport vergleichbar. Und auch was Preisgelder angeht, was Medien-Awareness angeht, ist das also vergleichbar mit Profifußball, zumindest in Asien und kommt hier auch. Das, was die Akademie macht, das ist etwas, wo wir tatsächlich dieser kommerziellen Welle dann eben auch eine Steuerung entgegensetzen wollen, wo eben dann auch Suchtprävention stattfindet, wo soziales Leben stattfindet und dann eben auch wegkommen von diesem Bild des chipsfressenden, Red Bull trinkenden Nerds, der irgendwie im Keller sitzt, weil das entspricht eigentlich nicht der Realität. Und wir wollen diesem Thema einfach einen anständigen Rahmen geben.
Sagte Frank Simoneit von der Fachhochschule Westküste in Heide. Ja, die Frage an meine Studiengäste natürlich, wäre das ja hilfreich für diese ganze Debatte, wenn die da in die Puschen kommen in Heide und sagen, hier so und so könnte man das machen? Erst Frau Möglich, bitte.
Absolut. Also wir sehen das ja jetzt auch durch die Forschung, die in der Deutschen Sporthochschule getätigt wird, dass tatsächlich auf einem komplett anderen Level über E-Sport gesprochen wird und dass nun auch fundierte wissenschaftliche Ergebnisse zu der weiteren Anerkennung von E-Sport führen. Und das sehe ich auch bei der E-Sport Academy, dass tatsächlich E-Sport und Wissenschaft zusammengeführt werden können und eben derlei Trainingskonzepte, die wir uns im E-Sport wünschen, wie sie im Profisport schon unterwegs sind, auch im Breitensport einbinden können.
Uli Sonnendorf.
Die Academy finde ich ein schönes Beispiel, um nochmal zu überlegen, was kann ich als Jugendschützer gut finden und was kann ich nicht gut finden, wenn es jetzt um eine reine Wirtschaftsausbildung geht, wie mache ich Veranstaltungen gut, dann würde ich zum Beispiel sagen, als Jugendschützer, das finde ich problematisch, weil dann die Veranstaltungen prominent werden, problematisches Verhalten damit auch legitimiert wird. Wenn in so einer Ausbildung Jugendschutz von A bis Z mitgedacht wird in der Akademie, angefangen von der Wirkungsforschung über eben Möglichkeiten bei Programmiererinnen und Programmierern, Safety by Design ist da so ein Stichwort, darauf aufmerksam zu machen, also zu überlegen, wie kann ich schon in Spiele vielleicht etwas einprogrammieren oder bei der Programmierung mitdenken, dass es nicht zu problematischem Verhalten kommt. Dann natürlich bei der Organisation von Veranstaltungen den Jugendschutz mitzudenken, da gibt es den ordnungsrechtlichen Jugendschutz. Und zuletzt dann am Ende eben auch bei den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, dass die eben den Jugendschutz mitdenken können, wenn sie in einem Verein, ob das ein Sportverein oder ist oder nicht, wenn sie in einem Verein oder in der Schule oder ähnliches mit solcher Art Spiele umgehen, dass sie dann eben das mitdenken können, was problematisches Verhalten befördern kann, um da präventiv wirksam werden zu können. Dann finde ich so eine Akademie auch gut, wenn das mitgedacht wird an allen Stellen.
Rasmus Andresen, Bildungspolitik ist ja auch Aufgabe des Landes.
Absolut. Und ein Learning, glaube ich, aus der Anhörung am Mittwoch war, dass wir Orte brauchen und Menschen brauchen, die qualifiziert werden und die qualifiziert werden können, auch im Umgang mit E-Sport, beispielsweise in der Jugendarbeit. Und wenn rund um die FH Westküste, vielleicht gemeinsam mit Uli Thondorf und anderen, da etwas entsteht, dann haben wir alle was davon. Und dann führt es nämlich dazu, dass wir qualifiziertes Personal auch in den Jugendeinrichtungen haben oder auch in den Schulen.
NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Der E-Sport würde gerne als Sportart anerkannt werden und in Schleswig-Holstein steht zumindest die Politik dem ganz offen gegenüber. Frau Möglich, was versprechen sich oder was versprechen die E-Sportler sich, zumindest die Breitensportler, von der Anerkennung, wenn sie in einen Sportverein wollen?
Also es geht da größtenteils auch einfach eine gesellschaftliche Anerkennung, die damit einhergeht. Eine Anerkennung der sportlichen Aktivität, die tatsächlich hinter ihrer Tätigkeit steckt, aber eben auch eine Anerkennung des riesigen ehrenamtlichen Engagements, was hinter dem E-Sport steckt, was aktuell noch gar nicht thematisiert wird irgendwie so richtig. Die meisten Strukturen, die es aktuell im E-Sport gibt, die haben sich aus Ehrenamt heraus entwickelt und da zeigt sich auch einfach, dass ein unglaubliches Engagement dahinter steckt.
Ich frage nochmal nach, warum denn gerade unbedingt der Sportverein? Ich meine, das Vereinsrecht gibt ihnen ja auch die Möglichkeit, sie gründen einen Verein und wenn sie gute Konzepte haben, können sie auch eine Gemeinnützigkeit beantragen.
Ja, uns geht es nicht nur um die Sportvereine. Ich habe ja auch schon mehrmals erwähnt, wir möchten auch gerne in Jugendstätten hinein. Aber Sportverein, wie gesagt, gerade diese sportliche Tätigkeit, die dahinter steckt. Wenn wir jetzt in Jugendstätten gehen und sagen, das ist eine Freizeitaktivität, die soll betreut gefördert werden, ist das ein Weg, aber das reicht uns sozusagen nicht aus, weil wir gerne als Sportler tatsächlich auch für unsere Tätigkeit anerkannt werden möchten.
Herr Bauer vom Landessportverband, können Sie dem folgen?
Ich kann dem insoweit folgen, als dass natürlich auch die Sportfans Interesse daran haben, junge Menschen zu gewinnen und sozusagen ihr bürgerschaftliches Engagement auch stets attraktiv zu halten. Auch Ehrenamt muss attraktiv sein. Und wir definieren für uns im Moment jedenfalls rote Linien, wo wir sagen, das sind Themen, die wir im Sportverein sehen, wo wir sozusagen auch mit den Werten des Sports dahinterstehen. Und das gilt jetzt zu synchronisieren. Und die Sportarten-Simulationen sind ein gutes Beispiel dafür.
Wir haben gemerkt, dass es da viel Polarisierung gibt zwischen Schwarz und Weiß, was die Anerkennung angeht von E-Sport als Sportart. Aber wir haben ja auch noch Situationen in Schleswig-Holstein, die sind ganz anders und die haben ganz andere Zwänge. Das ist nämlich im Raum Flensburg der Fall. Da ist der dortige Sportverband dafür, noch die Diskussion noch offener zu führen, denn Grund ist vor allem eben die Lage in der Grenzregion, sagt Sönke Wisniewski vom Vorstand des Sportverbandes Flensburg in der A1 Welle Nord.
Solange wir nach Dänemark gucken, dort haben die verschiedenen Organisationen ja eine Zusammenarbeit mit dem E-Sport gesucht. Zum Beispiel auch die Gesellschaft der Spielsüchtigen ist dort mit implementiert und der Betriebssport ist mit implementiert. Und man dann auch wirklich geschafft hat, einen Verhaltenskodex aufzustellen. Der organisierte Sport soll sich nicht von außenrum überholen lassen, sondern nicht einfach immer nur sagen, ah, die sitzen nur und die bewegen sich nicht und das hat nichts mit Sport zu tun. Die Argumentation kam auch bei uns im Verband, als wir darüber diskutiert haben, wo ich dann aber auch denke, naja, Dart ist auch nicht gerade der Sport, wo man sich so wahnsinnig sehr viel bewegt, Schach. Schießen, wir können diverse andere Sportarten finden, die auch sicher ihren Stellenwert und ihre Berechtigung im organisierten Sport haben.
Eigentlich doch eine ganz offene Position, die Herr Wisniewski da einnimmt. Die ist zwar motiviert auch durch äußere Zwänge, aber gleichwohl, sprich also wegen der Grenzregionen, weil die Dänen in Deutschland eben auch solche Sachen schon machen. Herr Bauer vom Landessportverband, ja, wie gehen Sie damit um? Spielt das eine Rolle für Sie eigentlich auch, zu sagen, das ist ein Weg, den gucken wir uns auch an?
Also ich freue mich auf die Diskussion, die wir gemeinsam führen, auch in den Sportverbänden. Und wenn wir nach Dänemark gucken, dann sehen wir dort vieles Positive, was wir uns auch genauer angucken sollten. Und dieser Kodex ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite hat Dänemark auch an anderen Stellen eine andere Einstellung. Und das Thema Counter-Strike in Schulen, wie es dort gelebt wird, ist für mich völlig unvorstellbar. Ich glaube, wir müssen da zusammenkommen.
Wie müsste denn so ein Kodex aussehen? Weil ich höre ja immer Verhaltenskodex. Was verbirgt sich dahinter oder was müsste sich dann nach Ihrer Ansicht nach hinter verbergen?
Also das, was ich schon mal gesagt hatte, sind die Werte des Sports, die Unverletzlichkeit der Person beispielsweise. Insofern scheiden gewisse Spieletitel einfach aus. Es geht um die Begleitung von Sportlerinnen und Sportlern, von jungen Sportlern insbesondere, aber auch von Älteren. Es gibt die Verbindung von Bewegung, tatsächlicher Bewegung und dem E-Sport. Und das sind alles so Beispiele, die in Dänemark in diesem Kodex sich wiederfinden. Und das muss man auch nicht neu erfinden, das Rad, aber man muss die Diskussion dazu auch führen. Denn zu einem Kodex kommt man ja nicht per Abschreiben, sondern indem man in den Sportverbänden mit den Beteiligten Ängste nimmt, aber auch zu Recht Bedenken hört und dann im Endeffekt zu einer Haltung kommt. Und diese Haltung haben wir jetzt gefunden für uns in der jetzigen Position. Und diese Haltung gilt es zu vertreten, aber natürlich auch weiterzuentwickeln. Und ich freue mich auf die Diskussion, die wir da haben. Und Dänemark ist nah und auch greifbar.
Passt noch zu der Diskussion eine Zuschrift, ein Kommentar, den wir im Internet hatten. Fairness, Entschlossenheit, schreibt der Hörer oder die Hörerin, lernt man auch draußen auf dem Sportplatz und man tut noch was für sich selbst. In der 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Ja, E-Sport ist ein richtig breites Thema. Sollte E-Sport künftig eine Sparte in den Sportvereinen sein, da haben wir auch drüber schon gesprochen. Was bedeutet das für das Verhalten von Kindern und Jugendlichen? Da können wir vielleicht nochmal nachsetzen, Frau Möglich. Beispielsweise, Herr Bau hat eben schon mal gesagt, es gibt einen gewissen Verhaltenskodex, den Sportvereine erwarten. Gibt es denn, fangen wir mal gar nicht bei dem Kodex an, sondern gibt es überhaupt Regeln für Ihre Wettkämpfe?
Definitiv. Also die gibt es natürlich auch und auch unethisches Verhalten wird geahndet im E-Sport. Also ich kann da größtenteils aus der Breitensport-Sparte beispielsweise berichten. Ich war da als Community-Managerin jahrelang tätig und habe halt mich um die Community gekümmert, reingehört, was möchtet ihr gerne für Turniere in welchen Spielen haben. Und da hat die ESL dann in dem Fall auch Regularien aufgebaut und gesagt, beispielsweise Beleidigungen werden geahndet oder in anderer Weise unethisches Verhalten. Das gibt es in allen Ligen. Es gibt ein Regelwerk, das in der Regel immer mit einem Ethik- und Verhaltenskodex zusammengeknüpft ist. Und deswegen ist es auch beispielsweise dem Deutschen E-Sportverband wichtig, da tatsächlich einen Kodex aufzubauen, dem sich verschiedenste E-Sport-Vereine in Deutschland anschließen können, um auch nach außen nochmal zu kommunizieren, gerade im deutschsprachigen Raum. Ja, wir E-Sportler haben einen gewissen ethischen Anspruch an uns und dem wollen wir auch gerne folgen.
Das ist ethisch. Das Zweite, die Frage, die ich dann noch habe, ist, E-Sport findet ja nicht außerhalb des realen Lebens statt. Das ist ein Bestandteil. Wir haben zum Beispiel hier im Alltag, jeder, der arbeitet, der kennt das, es gibt Regelungen für Bildschirmarbeitszeiten und. Nun würde ich mir als Laie natürlich vorstellen, zu sagen, okay, wir machen auch so ein Regelwerk, wo wir beispielsweise sagen, wir machen eine Halbzeit oder Viertel oder irgendwas, weiß ich was, um das da mal bei diesen Wettkämpfen zu entzerren.
Also bei den Wettkämpfen muss man das natürlich ein bisschen anders sehen. Wettkämpfe, die dauern ja keinen ganzen Tag in der Regel. Meistens ist es schon aus dem Turniersystem heraus, dass Pausenzeiten eingebunden ist. Dann muss man mal eine halbe Stunde warten, bis der Gegner irgendwie im K.O.-System weiter ist, sodass man seine nächste Partie antreten kann. Bei den Profiturnieren, Pausenzeiten sind dementsprechend schon durch das Turniersystem an sich wirklich implementiert.
Aber auf solche Regeln würden Sie schon achten, wenn Sie sagen, wir kommen damit zusammen?
Definitiv. Also das ist ja eins der Dinge auch, die beim Profisport, das ist einfach der Vorbildcharakter, deswegen blicken wir immer wieder zum Profisport, implementiert sind, dass Pausenzeiten sind, dass auf die Ernährung geachtet wird, dass zwischendurch auch Bewegungseinheiten eingebaut sind. Und das ist super wichtig, sehe ich auch. Und sowas muss natürlich reguliert werden von irgendeiner Stelle
aus. Stichwort Bewegung, Bewegungspausen. Herr Bauer vom Landessportverband, nun gibt es auch von der Sporthochschule Köln ja auch den Vorschlag, dass man beispielsweise sagt, wir könnten das ja auch verbinden. Wir könnten sagen, wir machen eine E-Sport-Sparte auf und wer daran teilnehmen will, der muss aber parallel dazu noch eine Aktivsportart, in ihrem Sinne eine Aktivsportart machen.
Die Frage ist, ob das bei den Jugendlichen oder bei den jungen Menschen überhaupt von Interesse ist. Also wenn wir sozusagen mit Pflichten und Aufgaben kommen, dann wird es, glaube ich, schon ein Stück schwierig. Bewegung macht Spaß, Bewegung soll Freude machen. Und ich glaube auch Spielen, auch Computerspielen soll Freude machen. Wir müssen das miteinander verbinden. Und wenn wir es in den Sparten hinkriegen, dass die Fußballsparte auch Fußball am PC oder an der Konsole nachher nochmal zusammenspielt, vielleicht sogar ein bisschen Taktik dabei irgendwie lernt und das verbindet, dann kann das Spaß bringen. Aber ich würde davor warnen, mit zu viel Regeln zu kommen, dann kommen die nicht und dann sind sie doch weiterhin in diesem Raum, den wir schon auch so oft angesprochen haben, der eben nicht organisiert ist und der nicht möglicherweise im Blickfeld der Gesellschaft steht.
Uli Tönnhoff, das verlangen natürlich auch den Spielern, sprich vielen Jugendlichen, aber auch Älteren, wie wir eben gehört haben, verlangt denen ja viel Eigenverantwortung ab. Wie kriegt denn das kommuniziert?
Die eigenverantwortlich mit dem Spiel umzugehen, das ist eine Frage, die langfristig, glaube ich, angegangen werden muss. Wir kennen das wahrscheinlich alle von früher, dass unsere Eltern uns irgendwas gesagt haben, was wir nicht tun sollen. Und wenn es spannend war, haben wir es trotzdem gemacht und möglichst heimlich. Und da ist eben, das sind eben Fragen, wie wir das an Kinder und Jugendliche, an werdende Spielerinnen und Spieler oder vielleicht auch diejenigen transportieren, die Spiele nur mal ausprobieren. Das sind so Sachen, die wir nicht mit einem Satz lösen. Also die lösen wir nicht mit einer Unterrichtsstunde, wenn es mal in der Schule stattfindet, die lösen wir nicht mit einem Satz der Eltern, die lösen wir stattdessen aber mit vielen von diesen Bausteinen. Und da ist eben der Wunsch, dass wir da jetzt, wenn es da mehr Aufmerksamkeit gibt, wir auch möglichst mehr Bausteine platzieren können. Bei den Großveranstaltungen könnte jemand von der Suchthilfe da stehen und informieren, in den Schulen könnte weiter informiert werden und. Also da brauchen wir viele Bausteine und ein langes, kleinteiliges Kommunikationskonzept sozusagen.
Ja, nun habe ich ja immer den Eindruck, wir laufen immer diesen Entwicklungen hinterher. Die Entwicklungen sind immer vorne und wir rennen da hinterher. Und gerade beim E-Sport oder bei diesem Daddeln auch zu Hause stelle ich mir immer die Frage, fehlt es bei Eltern oder auch in der Schule, bei Lehrern, nicht an der eigenen IT-Kompetenz, sondern überhaupt mit den Kindern dazu argumentieren?
Also viele dieser Sachen, die wir beim Computerspielen betrachten müssen, sind vielleicht auch Sachen, die gar nicht unbedingt direkt mit dem Spiel zu tun haben, also oder nicht alleine daraus kommen, dass es ein digitales Spiel ist. Also die Sucht kann auch woanders entstehen und darauf zu reagieren, dazu gibt es Konzepte aus der Suchthilfe, die dann zum Teil übertragbar sind auch auf das Thema Computerspiele. Die Frage der Gewalt, die in solchen Spielen angewandt wird, die müssen wir auch außerhalb der Computerspiele klären. Also da müssen wir auch klären, du sollst die Faust auf dem Schulhof nicht einsetzen, selbst wenn die Leute nicht Computerspiele spielen. Und da sind viele Ansätze, also da gibt es auch Ansätze, da sind einige dann eben auch übertragbar. Und da bin ich immer, also da möchte ich immer motivieren zu sagen, wir müssen nicht warten, bis die Lehrkräfte diese IT-Kompetenz haben, sondern aus diesen Erziehungsbereichen, das, was wir kennen, da können wir einiges übertragen und das macht es uns leichter, da auch schon ranzugehen.
Gut, wäre ein Ansatz, aber Rasmus Andriessen von Bündnis 90 Die Grünen jetzt auch nochmal für die Politik, das ist, setzt sich ja auch in anderen Bereichen fort des Lebens, auch an den Schulen und. Ich habe auch immer noch so den Eindruck, und ich würde mich da ja nicht ausnehmen, dass auch die Leute, auch gerade in der Politik, über solche Konzepte entscheiden müssen, die gar nicht wissen, worüber sie da reden. Ich meine jetzt wirklich, weil sie kein Verständnis, keinen Zugang zu den Thematiken haben. Wie sehen Sie das?
Genau, wir können als Politik ja uns auch nicht in allen Bereichen gut auskennen und Experten sein, aber wir können mit Experten und Expertinnen über diese Fragen sprechen und hinhören, wenn uns Menschen zu den Themen etwas auf den Weg geben. In Fragen der Medienkompetenz geht es hier ja auch wiederum nicht nur um Computerspiele, sondern um Medienkompetenz insgesamt. Und das ist in der Tat eine Riesenbaustelle, wo ich auch glaube, dass in den Schulen noch viel mehr passieren muss, als es bisher der Fall ist.
Ja, und nur ein Stichwort, was nützen mir die besten iPads für alle Schüler, wenn keiner erklären kann, wie sie funktionieren? Jetzt wollte ich, Uli Tondorf wollte noch dazu.
Meine Aussage sollte auch eben nicht heißen, das wünschen wir uns natürlich auch, dass wir weiterhin Lehrkräfte auch in dem Bereich mit schulen können. Also das, klar.
Jana.
Das ist uns als Initiative auch ein wichtiges Anliegen, diese Aufklärungsarbeit, die dahinter steht. Und dafür muss man eben verschiedenste Positionen zusammenbringen. Wir sehen da vor allem die Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die damit reinspielen, aber eben auch die E-Sportlerinnen und E-Sportler und dann vor allem Eltern und Lehrkräfte, die man da irgendwie zusammenbringen muss, um das tatsächlich so früh wie möglich diese Medienkompetenz, die für den Umgang mit Medien notwendig ist, zu schulen. Und da gibt es ja auch schon Konzepte vom USK, gibt es schon Angebote für Eltern, damit die sich über diese Themen aufklären können. Weil natürlich sind die momentan noch absolut überfordert mit der ganzen Computerspielthematik. Damit sind sie einfach nicht aufgewachsen.
Gut, sind wir aber auch wieder beim Thema Eigenverantwortung. Wir sagen, die Kinder und Jugendliche sollen Eigenverantwortung lernen. Vielleicht Eltern auch, die das kritisieren. Vielleicht hätte es denen auch mal gut, sich mal mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Dass die Debatte um die Anerkennung von E-Sport keine Randerscheinung ist, ja, das hat auch unsere heutige Sendung gezeigt. Wir haben sehr viele Zuschriften, zum Teil auch sehr emotionale erhalten. Jetzt habe ich nochmal hier so ein paar Kommentare, weil Kritiker hatte ich schon viele vorgelesen. Jetzt möchte ich doch noch ein paar Hörermeinungen vorlesen, die für die Anerkennung sind. Da schreibt uns ein Hörer, E-Sport sollte ruhig gefördert werden. Besser die Jugendlichen hängen vor dem PC ab, als dass sie sich in irgendwelchen dunklen Ecken treffen, laut Musik hören und dummes Zeug machen. Ein anderer Hörer schreibt uns, natürlich ist E-Sport eine Sportart. Ich selber spiele, seitdem ich 12 bin. Heute bin ich 33. Damals gab es quasi nur Counter-Strike als ernsthaftes E-Sport-Spiel. Seitdem spiele ich immer wieder mit meinen Freunden zusammen und wundere mich, wozu ein Mensch in der Lage sein kann. Es wird einem einiges abverlangt. 100%ige Konzentration, sehr präzise Kommunikation, schnelle Reflexe und eine gute Strategie. Und so ähnlich äußert sich noch ein weiterer Hörer. Ich bin selbst mit Computerspielen aufgewachsen und zocke auch heute noch sehr gerne, stehe dem Thema also sehr aufgeschlossen gegenüber. Durch das Spielen von Multiplayer-Titeln sind sogar bundesweit Freundschaften entstanden, die dann auch nicht nur virtuell, sondern durch reale Begegnungen gepflegt wurden. Also das die positiven Zuschriften zur Förderung von E-Sport. Ja, Frage zum Schluss an meine Studiogäste. Ich fange mal bei Ihnen an, Herrn Andriessen. Wie wird es jetzt in der Diskussion weitergehen? Was ist da geplant, auch nach der Anhörung?
Nach der Anhörung werden wir uns jetzt in der Koalition, aber sicherlich auch mit den demokratischen Parteien in der Opposition zusammensetzen und dann überlegen, was wir da jetzt konkret draus machen. Es gibt ein paar Sachen, die sind ja schon angelaufen. Das werden wir dann auch gemeinsam tun mit Menschen, die hier mit in der Sendung sitzen, aber auch mit anderen, um dann zu gucken, wo sehen wir Regelungsbedarf, aber wo ist es auch richtig, zielgerichtet zu fördern. Das ist das eine. Und zum anderen wollen wir ja vor allem, dass vor Ort Initiativen unterstützt werden. Deswegen ist auch unser Wunsch und unsere Aufforderung, dass die Diskussion von der Landesebene in die Kommunen geht. Und das passiert auch zum Teil schon in Kiel, in Flensburg, in anderen Städten. Und auch da bin ich sehr gespannt drauf, denn im Endeffekt müssen die konkreten Konzepte, die konkrete Arbeit muss vor Ort geleistet werden. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
Herr Bauer vom Landessportverband, wie lange müssen die E-Sportler noch dicke Bretter bohren, bevor der Sportverband, der organisierte Sport, sie damit aufnimmt?
Wir nehmen die Sportartensimulation ja bereits jetzt auf in unseren Kanon der Sportartenentwicklung. Wir werden keine eigene E-Sport-Abteilung gründen bei uns, sondern keinen eigenen E-Sport-Verband im Deutschen Sportbund haben in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Qualität der ganzen Diskussion steckt darin, dass wir hier uns kennengelernt haben, an ganz vielen Stellen uns kennengelernt haben, neue Netzwerke gebaut haben, rund um ein Thema, das für viele, viele herausfordernd ist. Wenn wir das sozusagen, wenn allein das gelingen könnte, daraus mehr zu machen jetzt und Befindlichkeiten, Ängste abzubauen und Chancen, die durchaus da sein können, zu erkennen und mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen. Ich glaube, dann haben wir alle eine ganze Menge gewonnen und dann geht die Zeit auch weiter.
Sind Sie jetzt eher optimistisch, womöglich?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja in der Vergangenheit als Initiative jetzt immer wieder geäußert, dass wir für Gespräche offen sind. Wir waren auch im Vorwege vor der Anhörung schon mit einigen Parteien im Austausch. Jetzt ist eine der Stationen, die bei uns noch so folgen wird, ist auch der Jugendschutz, mit dem wir uns mehr befassen möchten. Das ist natürlich bei mir, ist es immer eine persönliche Sicht als Sportlerin gewesen. Und jetzt, wie Herr Bauer schon sagte, man öffnet sich einfach komplett neuen Feldern. Und das kann alle Seiten nur befruchten. Also da bin ich auch absolut der Meinung. Und es fördert auch einfach das Verständnis für die verschiedenen Sichtweisen.
Uli Tonner, vorhin gleich das Stichwort. Jugendschutz gleich mitbeteiligen, dann wird die Diskussion auch positiv verlaufen irgendwann.
Auf jeden Fall ist das natürlich ein Element, in dem ich was Positives sehe in der Entwicklung, dass wir dass Spiele öffentlicher werden und öffentlicher wahrgenommen werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Netzwerke entstanden sind, dass wir da was bewirken können, um eben denjenigen vor Ort oder den Betroffenen und den Angehörigen von Betroffenen und dem Umfeld von Betroffenen was mitgeben zu können, dass es eben nicht zum problematischen Verhalten kommt. Das problematische Verhalten ist möglich, aber es gibt eben auch ganz viele Möglichkeiten der Prävention. Wenn sich jetzt zum Beispiel heute Abend nach dieser Sendung vielleicht die eine oder anderen Eltern und Kinder nochmal über Computerspiele unterhalten, dann ist das eine Sache, von dem, die ich eben mit den kleinen Bausteinen auch meinte, um da vielleicht weiterzukommen, um da Kontakt zwischen Eltern und Kindern zu stärken und den Austausch über die Spiele, um dann sehen zu können, dass vernünftig mit den Spielen umgegangen werden kann.
Also, die Zeichen stehen auf konstruktiven Kompromiss statt auf Konfrontation. Und das war zur Sache heute zum Thema E-Sport. Vielen Dank an meine Studiogäste Jana Möglich von der Initiative zur Förderung der Spielbranche in Schleswig-Holstein. Dank auch an Rasmus Andresen aus dem Landtag vom Bündnis 90 Die Grünen, an Carsten Bauer vom Landessportverband und last but not least an Uli Thondorf von der Aktion Kinder- und Jugendschutz in Schleswig-Holstein. Wenn Sie noch einmal die Sendung nachhören wollen, dann können Sie sich auf ndr.de/sh den Podcast herunterladen. Hier geht es weiter mit der Sendung Sonntagabend und viel Musik hat Sebastian Pazzani mit im Gepäck. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Michael Frömter.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.